I have a 357 Magnum pistol.
Ich habe eine Magnum auf dem Schreibtisch liegen, die erinnert mich an meine eigene Sterblichkeit. Das ist ein großer Ansporn für die Kreativität. Okay, das war ein Witz.
That's a joke, by the way.
Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Endlich mal wieder eine neue Folge und zwar diesmal mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit T.C. Boyle. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schriftsteller der Gegenwart. Ihr kennt ihn vielleicht von Romanen wie Wassermusik, Grün ist die Hoffnung, Ein Freund der Erde oder Drop City oder auch von einem seiner vielen Kurzgeschichtenbände. Seit rund 40 Jahren ist T.C. Boyle damit eine der verlässlichsten Größen im internationalen Literaturbetrieb. Gerade in Deutschland hat er eine große Fangemeinde, er ist regelmäßig für Lesungen hier und ich bin natürlich froh, dass er sich für das Lesen der anderen Zeit genommen hat. Das Gespräch haben wir im Frühsommer aufgenommen, remote, ich in Berlin, T.C. Boyle zu Hause in Kalifornien, per Internetleitung miteinander verbunden. Und ich sag's mal so, das waren dann leider nicht ganz so ideale Ausgangsbedingungen. Der Sound, der schon während des Interviews bei mir angekommen ist, war nicht so doll, ehrlich gesagt. Es war für mich ein totaler Blindflug, weil ich gefühlt nur so zwei Drittel von dem, was T.C. Boyle gesagt hat, überhaupt akustisch verstanden habe. Mit Nachfragen und so weiter wird's da ein bisschen schwierig. Naja, und beim Abhören der Aufnahme ist das dann nicht viel besser geworden. Ich habe versucht, technisch ein bisschen dran zu drehen, aber da ließ sich nicht viel machen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde diese Folge komplett auf Englisch rausbringen, aber das war schnell klar, das wird's überhaupt nicht bringen. Also habe ich unser Gespräch dann übersetzt, dann die deutsche Übersetzung von meinem Kollegen Christian Conradi einsprechen lassen. Vielen Dank an der Stelle. Naja, und das war dann auch einer der Gründe, warum es mit dieser Folge jetzt doch ganz schön lange gedauert hat. Das Ergebnis könnt ihr auf jeden Fall jetzt hier hören. Das Lesen der anderen im Gespräch mit T.C. Boyle über seinen aktuellen Roman Blue Skies, über seine Arbeit als Autor, seinen Blick auf die Welt und natürlich über die Bücher, die ihn geprägt haben. Als erstes habe ich ihn gefragt, sag mal, wo sitzt du denn eigentlich gerade genau?
Ich sitze in meinem Büro im zweiten Stock unseres Hauses. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich überall dichten Wald. Auf der einen Seite sind die Berge, die ich gerade nicht sehen kann, weil es sehr neblig ist. Auf der anderen Seite ist der Ozean.
Wenn wir so vor 20, 30 Jahren bei dir auf der Veranda gestanden hätten, dann hätten wir vielleicht am Beginn der Unterhaltung erstmal übers Wetter gesprochen. Heute ist das kein ganz so unverfängliches Thema mehr.
Well, back then. Naja, damals im Jahr 2000 habe ich meinen Roman Ein Freund der Erde geschrieben. Das spielt 2026. Inzwischen hatten wir sehr schlimme Überschwemmungen und sehr schlimme Dürren und eine Pandemie. Ich habe das also kommen sehen. Jetzt, wo wir genau da angekommen sind, habe ich mein neues Buch geschrieben, um zu sehen, wie man Tag für Tag mit sowas lebt.
Wie haben die Leute damals bei Ein Freund der Erde auf deine Voraussagen reagiert?
Im Jahr 2000 war den meisten der Klimawandel noch nicht so bewusst. Wir haben dann diese Katastrophe, die ich vorausgesehen habe, schon 2015 erreicht. Die Experten hatten gedacht, das würde erst 2050 oder später geschehen. Aber jetzt war sie da. Und es war noch viel schlimmer. Wir hatten hier vor 5 Jahren eine große Katastrophe. An den Hängen brach das Feuer aus. Es war nichts mehr da, das den nächsten Sturm aufhalten konnte. Wir hatten eine Schlammlawine, die 23 meiner Nachbarn getötet hat.
Dein Haus war damals auch in Gefahr, richtig?
Yes, but more from the fire.
Ja, aber das war mehr wegen des Feuers. Dies ist das erste Haus, das Frank Lloyd Wright in Kalifornien gebaut hat. Es ist komplett aus Redwood. Und es steht mitten im Wald. Es kann jeden Moment ein Waldbrand kommen und es niederbrennen. Wir sind dem bisher entkommen und auch der Rückflut, weil wir ganz oben auf dem Hügel sind. Da drüben, weiter unten, da wurde alles zerstört. Autos, riesige Felsbrocken, Telefonmasten, Bäume, eine Wand von Schlamm und Geröll und Felsen ist mit 20, 30 Meilen pro Stunde vorbeigerauscht und hat alles ins Meer geschleudert. Ganze Häuser waren verschwunden. Kein Rohr, kein Ziegel ist übrig geblieben.
Wenn du morgens aufstehst und den blauen Himmel siehst, dann ist das für dich kein ganz schöner Anblick mehr, oder?
Gute Frage. Ich glaube, man muss den Titel meines Buches Blue Skies ein bisschen ironisch verstehen. Ich bin im Bundesstaat New York aufgewachsen, wo das Wetter eher wie in Deutschland oder Österreich ist. Ich bin an Winter gewöhnt und dass die Bäume ihre Blätter verlieren. Ich habe mich hier nie ganz wohl gefühlt. Soll heißen, ich hasse Sonnenschein. Ich brauche ein bisschen Düsternis und Regen.
I hate sunshine. I just want to see gloom and rain.
Okay, so now let's talk about books.
Right? Lass uns über die Bücher sprechen, die dich inspiriert haben. Ich nehme an, dass du 5 Bücher für den Podcast ausgesucht hast.
For the show.
I haven't done that. It comes as a complete surprise to me at this moment, but I'm happy to do it.
Das habe ich nicht gemacht. Das überrascht mich jetzt total, aber ich mache das gern. Also, ich habe vor kurzem Schande von J.M. Coetzee wieder gelesen. Einen wirklich großen Roman unserer Zeit. Coetzee schreibt in einem sehr reduzierten, direkten Stil und versetzt uns mitten in die schrecklichsten Situationen und die Schande, die Ungnade, die seine Hauptfigur erlebt. Es gibt keine wirkliche Gnade am Schluss, aber das Ende ist absolut herzzerreißend. Es hat mit einem Hund zu tun. Was könnte herzzerreißender sein als ein Hund?
But the end involves a dog. What could break your heart more than a dog?
What is it? Was ist es denn genau, was dich reinzieht, wenn du ein Buch liest?
Same as what draws anybody in. The magic of a story artfully told. For me, yes, I'm a snob. I have to admit to being a snob. Other people want to read thrillers on the airplane or whatever.
Das, was jeden reinzieht. Die Magie einer kunstvoll erzählten Geschichte, wobei ich zugeben muss, ich bin schon ein Snob. Andere Leute lesen Thriller oder Science Fiction. Das ist alles nichts für mich. Ich brauche eine wirklich außergewöhnlich gut geschriebene Geschichte. Das ist es, was mich anmacht. Es geht um die Sprache, um den Rhythmus der Sprache. Apropos, meine Bücher werden ja von Dirk van Gunsteren ins Deutsche übersetzt. Er ist sehr gut und er macht das schon seit Jahren. Wenn ich in Deutschland Lesungen mache, dann ist immer ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auf der Bühne. Ich lese meinen Text und dann kommt die deutsche Fassung und ich kann genau mitverfolgen, wie gut Dirks Übersetzung ist. Ich sage dann immer, ich kriege gerade eine Deutschlektion, allerdings eine sehr teure.
I like to joke to the audience that here I am getting a German lesson, but a very expensive one.
So when did you get into reading?
Wie bist du zum Lesen gekommen? Gab es viele Bücher in deiner Kindheit?
Ich komme aus einer Arbeiterklasse-Familie. Mein Vater war nur bis zur 8. Klasse zur Schule gegangen. Meine Mutter war auf einer öffentlichen Schule. Aber das war während der Depression und sie waren eine arme Familie. Der Vater war meistens nicht da. Sie hat ihren Highschool-Abschluss gemacht, aber das war es dann auch. Aber sie liebte Literatur. Sie hat mir das Lesen beigebracht. Ich war ein hyperaktives Kind. In der Schule lief es anfangs nicht so gut für mich. Aber diese Liebe zum Lesen, die hat sie in mir entwickelt. Und die Bibliothek war zum Glück direkt auf der anderen Straßenseite. Da bin ich dann immer hingegangen und habe mir Bücher geholt.
Was für Bücher hast du denn damals gelesen?
I was reading children's books for children, not for young children.
Kinderbücher für ältere Kinder, so für 12- bis 13-Jährige. Es gab viele Bücher über Tiere und die Natur, mit einem Tier als Hauptfigur, zum Beispiel über das Key West Deer, eine gefährdete Zwergrehspezies. Das war aber nicht wie bei Disney. Die Tiere sprachen nicht. Es war realistisch, aber eben aus der Tierperspektive, was es für Probleme gibt. Das waren so die Sachen, die mich damals fasziniert haben. Und das spiegelt sich auch in meinen eigenen Werken wider, zum Beispiel in meinem Roman Talk to Me, wo es darum geht, Schimpansen unsere Sprache beizubringen.
Also in general, I mean this subject of the relationship between.
Auch darüber hinaus, das Thema Mensch und Natur ist doch eigentlich der Kern deiner Arbeit, oder?
The core of your writing, right?
Absolutely. You don't know what your themes and obsessions are when you begin to be an artist.
Absolut. Wenn du als Künstler anfängst, weißt du noch nicht so genau, was deine Themen, deine Obsessionen sind. Aber im Rückblick zeichnet es sich ab, was dich beschäftigt. Das sind bei mir vor allem in den Short Stories ganz unterschiedliche Sachen. Politik, Umwelt, menschliche Beziehungen. Aber du hast recht. Am meisten interessiert mich die menschliche Spezies als ein Tier unter vielen anderen Tieren auf diesem mysteriösen Planeten, der uns keine Antwort gibt.
Which gives no answer for why.
You mentioned short stories already. There is.
Du hast Kurzgeschichten erwähnt. Es gibt eine amerikanische Short Story Tradition viel mehr als in Deutschland oder Europa. Warum ist das so?
I don't know. I really don't know. Stories in America don't sell very well.
Das weiß ich auch nicht. Aber in den USA verkaufen sich Kurzgeschichten auch nicht sehr gut. Heute findet man kaum noch einen Verlag dafür. Mein erstes Buch war eine Kurzgeschichtensammlung. Die meisten meiner Kollegen schreiben keine Kurzgeschichten. Vielleicht fühlen sie sich in der längeren Form einfach wohler. Aber ich glaube, das ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Als ich noch im College war, optimistisch und mit leuchtenden Augen, da gab einmal der Autor Stanley Elkin eine Lesung bei uns. Das war an der University of Iowa. Und ein junger Student im Publikum sagte, Mr. Elkin, Sie haben einen wunderbaren Short-Story-Band veröffentlicht. Warum keinen zweiten? Und er sagte nur, da ist kein Geld drin. Nächste Frage.
No money in it. Next question.
Aber ich bin dran geblieben. Ich habe nie etwas geschrieben, weil ich dachte, das bringt Geld. Ich habe das Glück gehabt, immer nur das zu schreiben, was mich interessiert und dann zu hoffen, dass es beim Publikum ankommt. Also schreibe ich Kurzgeschichten, auch jetzt im Moment wieder.
So, I write stories. And I'm writing stories right now.
John Cheever, ein bekannter Kurzgeschichtenautor, war auch einer deiner Lehrer, oder? Was hast du von ihm gelernt?
What would you think did you learn from him?
It's very simple. Do not drink gin in the morning.
Ganz einfach. Trink morgens keinen Gin. Als John in Iowa war, hatte er sich gerade von seiner Frau getrennt und er war ständig betrunken und verzweifelt. Er hatte immer noch einen tollen Sinn für Humor, aber er war in einem traurigen Zustand. Er hat übrigens auch eine Geschichte geschrieben, die heißt The Sorrows of Gin. Aber ich sollte ernsthaft antworten. Als junger Autor war ich stark beeinflusst von Schriftstellern, die auf der großen Leinwand malten. Oft sehr absurd und im Stil des magischen Realismus. Garcia Marquez, Borges, Günter Grass, Italo Calvino. Cheever kam mir damals sehr altmodisch vor. Er schrieb sehr direkt und realistisch. Aber als er 1978 seine gesammelten Kurzgeschichten veröffentlichte, habe ich mich in sie verliebt. Wenn man den Band von vorne nach hinten durchliest, ist das wie die Biografie einer ganzen Generation. Und sie sind absolut wundervoll geschrieben.
Ist das dann das zweite Buch auf deiner Liste der prägenden Bücher?
Die gesammelten Geschichten von John Cheever? Ja, absolut. Es sind über 70 Stories. Und wenn man eine nach der anderen liest, dann bekommt man eine Idee von der Zeit und dem Ort, wo sie spielen. Ein historisches Bild. Auch 1978, als das Buch rauskam, war es schon historisch. In seiner Einleitung schreibt er, die Zeiten haben sich geändert. Früher trag noch jeder einen Hut. Heute tun wir das nicht mehr.
In fact, even in his little intro, and he says the times have changed. At one time, everybody wore a hat. No, we don't.
At that time, when you start out,
als du ein Student und ein junger, aufstrebender Autor warst, ich stelle mir vor, erstmal imitiert man dann vielleicht andere, dann findet man irgendwann seine eigene Stimme. Wie kam das bei dir?
You have to find your own voice, right? How did that go about with you?
For the entire time I've been coming to Europe, and that's probably 40 years now, I've had to answer questions from the audiences. How do you teach writing? Because I was great at writing. Well, you can't. And you don't.
Seit ich nach Europa komme, und das sind inzwischen fast 40 Jahre, kriege ich aus dem Publikum die Frage, wie unterrichtet man Schreiben? Nun, das kann man nicht. Und man macht es nicht. Alle Bücher darüber, wie man schreibt, sind nutzlos. Der einzige Weg, wie ein Künstler zu seiner oder ihrer Kunst findet, ist, einen Mentor zu finden. Man liest ihn immer und immer wieder. Und irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür, wie es geht. Und dann, du hast recht, fängt man vielleicht an, seine Helden zu imitieren. Das tun wir wohl alle. Aber wenn man sehr viel Talent hat, geht man darüber hinaus und bewegt sich in seine eigene Welt. Wir hatten eben über mein Interesse für Umweltthemen gesprochen. Ich habe mich immer nur mit den Sachen beschäftigt, die mich interessieren. Und es hat sich mit der Zeit so ergeben, dass mich das am meisten interessiert.
Kannst du dich an einen Moment aus deiner frühen Zeit erinnern, als du gemerkt hast, ich bin da einer Sache auf der Spur? Das bin ich?
That's me.
Ich hatte eine große Freude, als ich meine ersten Kurzgeschichten schrieb. Die waren sehr wild und verrückt, sehr experimentell, von den Themen her und vom literarischen Ansatz. Ich habe mich sehr selbstsicher gefühlt. Zum einen, weil die Geschichten publiziert wurden. Klar, das gibt dir Selbstvertrauen. Ich habe mir nie Sorgen gemacht. Tue ich das Richtige? Das kümmerte mich überhaupt nicht. Ich habe auch nie auf andere Leute gehört. Nicht auf John Cheever, nicht auf John Irving. Die haben vielleicht meine Sachen gelesen und mir hinterher ihre Meinung dazu gesagt, aber das war's. Ich habe großes Glück gehabt, weil ich von Anfang an ein Publikum gefunden habe. Anscheinend mache ich also irgendwas richtig. Ich arbeite auch nicht mit einem Lektor zusammen. Was ich dem Verlag einreiche, ist ziemlich genau das, was du hinterher gedruckt lesen wirst. Vermutlich liegt das an meinem verrückten Perfektionismus. Ich könnte es auch gar nicht anders. Ich bin nicht gut darin, mit anderen zusammenzuarbeiten. Deshalb habe ich auch nie ein Drehbuch geschrieben, obwohl ich Angebote dafür hatte. Ich kann mich schlecht mit Leuten einigen.
I can't imagine making an artistic decision along with somebody else, agreeing with anybody, anything.
Was it always like this?
Und das war immer so? Ich glaube, Verlagen gefällt das nicht so gut.
Don't like that, right?
I don't know. I've been...
Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich eben kein Lektorat. Aber da ist jeder Schriftsteller anders. Manche arbeiten auch direkt von Anfang an eng mit ihrem Lektor. Sogar bevor sie anfangen zu schreiben. Hier ist meine Idee, was hältst du davon? Lass uns drüber sprechen. So war das bei mir nie. Ich schreibe etwas, dann poliere ich es so gut ich kann, dann schicke ich es ein.
If it wouldn't have worked out with writing,
wenn es mit dem Schreiben als Beruf nicht geklappt hätte, was hättest du stattdessen gemacht?
What would you have done?
Well, when I went to the University of Iowa English Workshop.
Ich war auf der University of Iowa und habe da meinen Master in Literatur gemacht. Also schätze ich, ich hätte Dozent für Literatur werden können. Ich bin noch auf die Musikschule gegangen und wäre gern Musiker geworden. Und ich habe das Glück gehabt, für meine Bücher viele Biologen kennenzulernen. Bei der Arbeit an Wenn das Schlachten vorbei ist und auch zu meinem aktuellen Roman, der ja unter anderem von einem Insektenforscher handelt. Ich glaube, Biologe zu werden hätte mir auch gefallen.
Well then, let's talk about your new book, Blue Skies.
Dann lass uns über dein aktuelles Buch Blue Skies sprechen. Der Titel stammt aus einem Song von Irving Berlin, Blue Skies Smiling at Me. Aber das ist eine Täuschung, oder?
But that smile, it's a delusion, right?
Oh, absolutely. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see.
Blauer Himmel lächelt mich an, ich sehe nichts als blauen Himmel. Das ist so ein fröhlich peppiger Song. Ich benutze den Titel, um zu fragen, ist er wirklich so ungetrübt blau? Müssen wir nicht bald irgendwas in die Atmosphäre pumpen, um die Sonneneinstrahlung abzumildern? Um die Klimaerwärmung aufzuhalten, die uns alle töten kann? Das ist also als Stoß in die Rippen, als Warnung gemeint.
So, it's meant as a little jab in the ribs.
Also magst du grauen Himmel lieber, besonders im Moment in Kalifornien.
Gerade ist der Himmel grau. Hier am Meer in Santa Barbara haben wir im Mai und Juni bis ungefähr 1 Uhr mittags bewölkten Himmel. Und das ist auch gut so. Wenn ich dann aus dem Fenster gucke, komme ich in die Stimmung zu schreiben. Wenn es jetzt total sonnig wäre und ich würde alle die Leute draußen sehen, wie käme ich da zum Arbeiten?
We already mentioned, this is not the first book you've been writing.
Du hast dich, wie wir eben erwähnt haben, schon früher mit dem Klimawandel beschäftigt. Was hat sich seit Ein Freund der Erde, deinem Roman aus dem Jahr 2000, geändert?
What in your view has changed since then?
What has changed is now there are 8 billion people on the planet.
Was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Erde sind und die Bedingungen immer schlimmer werden, bis zu einem Punkt, dass niemand auf der Welt mehr dagegen argumentieren kann. Du erinnerst dich vielleicht an den amerikanischen Präsidenten George W. Bush. Der hat damals, um die Ölfirmen zu schützen, Regierungsmitglieder dazu gebracht, Klimaberichte zu fälschen. Über den Punkt sind wir weit hinaus. Sogar die fanatischsten rechten Idioten müssen erleben, dass ihre Häuser weggeblasen oder überflutet werden oder abbrennen. Es ist offensichtlich, dass wir vor einem riesigen Problem für die gesamte Menschheit stehen.
Neben dem Klimawandel schreibst du auch in diesem Buch wieder über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Warum ist dieses Thema so wichtig für dich?
Such an important topic to you.
I guess I've grown into it through my love of nature. I spend time, hours every day out of doors.
Das hat mit meiner Liebe zur Natur zu tun. Ich bin jeden Tag stundenlang draußen unterwegs. Und am liebsten gehe ich an irgendeinen Ort in der Wildnis. Bin da einfach so, allein und versuche den Puls der Erde und der anderen Kreaturen um mich herum zu spüren. Seit meinen frühesten Tagen als Autor stelle ich mir deshalb nicht nur die Frage, was aus uns Menschen wird, sondern aus allen anderen Spezies. In Blue Skies geht es deshalb ja auch um das Artensterben. Eine Sache, die mich da motiviert hat, ist die Studie aus Deutschland von 2017. Über viele Jahre hatte man da die Population der Fluginsekten in der Luft studiert und war zu dem Schluss gekommen, dass es einen katastrophalen Rückgang um die 80% gab. Ich war gerade mit meinem Buch auf Lesetour. Wir sind von Florida durch die Everglades gefahren. Und auf der Windschutzscheibe war hinterher ein einziger toter Käfer. Kannst du dich noch daran erinnern, als Kind, wenn man im Auto mitgefahren ist und die ganze Scheibe war voller Insekten? Das ist Insektensterben. Und das heißt, vergiss Vögel, vergiss Fledermäuse. Alles, was sich von Insekten ernährt, wird aussterben. Und was kommt als nächstes? Ja, ich mache mir große Sorgen. Und das ist erst der Anfang.
Dead bug. Do you remember in your childhood you take a drive in the sun and the windshield is seared with insects? That's the insect. Sure. Oh, right. So forget the birds that eat insects. Forget bats. Anything that depends upon insects is going to go extinct. What next? So yes, I'm worried and concerned and I'm obsessed on writing about these subjects since the beginning.
Hast du mal daran gedacht, in dieser Sache auch noch mehr zu tun, als zu schreiben? Writing about those things?
My life is completely consumed with my art.
Mein Leben ist von meiner Kunst komplett ausgefüllt. Aber hier, wo ich lebe, auf meinem Grundstück, gibt es keine Pestizide. Wir haben viele einheimische Pflanzen angelegt, vor allem solche, die den Monarchfalter anlocken. Die brauchen sehr viel Hilfe. Sie kommen hier auf das Grundstück, um zu überwintern. Als ich vor 30 Jahren hergezogen bin, waren Tausende von ihnen da, wie Konfetti. Vor 3 Jahren plötzlich fast keine mehr. Aber ich habe einheimische Gräser angepflanzt für ihre Larven. Jetzt hat es sich wieder etwas gebessert. Und das ist ein kleines Wunder, wenn man sie in ihren Kokons sieht, wie sie die Gräser gegessen haben, die man selbst angepflanzt hat, und wie sie dann herumflattern. Ich habe einen Teich angelegt für die Tiere als Wasserreserve. Ich habe invasive Pflanzen entfernt und sie durch einheimische ersetzt. Und ich bin natürlich fanatisch beim Recycling. Ich glaube, wenn jeder das machen würde, dann wäre das schon eine leichte Verbesserung. Aber wer weiß, ich fürchte, wir stehen vor der Zerstörung von allem.
And of course I'm a fanatic of recycling, of course. But I think if everybody did that, it would be a slight improvement. But who knows? I think we're just headed toward the destruction of everything.
So that we're...
Damit nähern wir uns jetzt schon der Familie im Zentrum deines neuen Buchs, den Cullens. Denn was du da gerade beschreibst, ist ja, was viele Leute mit einem Umweltbewusstsein tun. Sie tun die kleinen Dinge im Alltag. Es gibt die Figur Ottilie. Sie will was fürs Klima tun und züchtet Insekten, um sich davon zu ernähren. Dann ist da ihr Sohn Cooper, der Insektenforscher, der einen Arm verliert, nachdem er von einer Zecke gebissen wird. Und es gibt Cat. Die interessiert sich nicht so für Umweltschutz. Sie kauft sich eine Schlange, weil sie irgendeine Leere in ihrem Leben ausfüllen will. Das geht nicht so gut. Sagen wir mal, die Schlange hat andere Pläne. Und naja, von da an geht es dann bergab sozusagen. Was ich auffällig finde, du siehst auf diese Figuren nicht herab. Du siehst sie schon kritisch, aber du machst dich nicht lustig über sie. Wie schaffst du das?
You don't make fun out of them in a nasty way. You don't look down upon those characters. How do you manage to do that?
Yes, I mean, there are many levels of satire.
Ich schätze, es gibt mehrere Ebenen von Satire. Und ich hoffe, meine geht etwas tiefer, als mich einfach über Leute lustig zu machen. Der Schlüssel dazu ist die Perspektive. Ich schreibe über sie in der dritten Person, aber so, dass wir durch ihre Augen auf die Welt sehen. Cat ist die Hauptprotagonistin. Sie ist 26, ein bisschen oberflächlich. Sie will Influencerin werden. Sie kauft sich also aus einer Laune heraus diese Schlange, um sie um den Hals zu tragen, wie eine Federboa. Ihre Mutter ist ein bisschen wie wir alle. Sie will ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Und es gibt den jungen Insektenforscher. Der ist wie viele Umweltschützer. Er predigt. Das ist etwas, weshalb sich viele Leute vom Umweltschutz abwenden. Sie wollen sich keine Predigten anhören. Als ich, wenn das Schlachten vorbei ist, geschrieben hatte über die Probleme auf den Santa Cruz-Inseln direkt hier in der Nähe, waren auf meiner Lesetour viele Umweltaktivisten und die sagten, du schaffst es, die Leute aufmerksam zu machen. Wir dagegen mit unseren Sachbüchern kriegen gar keine Aufmerksamkeit. Aber wenn man solche Dinge literarisch angeht, mit Charakteren, in die man sich hineinversetzen kann, dann fühlst du etwas und das beeinflusst dich stärker.
But if it's dramatized and you put yourself in the shoes of whatever character, you feel something and it stays with you.
Das Tragische in Blue Skies ist ja auch unabhängig davon, ob man nun was Gutes für die Umwelt tun will oder nur im Internet berühmt werden will. Was dann passiert, trifft alle gleichermaßen.
The effects are the same for everybody.
Well, I don't want to make everybody too depressed.
Naja, ich will natürlich nicht, dass alle zu deprimiert sind. Aber im Moment sieht es einfach sehr düster aus. Trotzdem leben wir alle von Tag zu Tag weiter. Ich muss nicht in einer Papphütte hausen. Ich habe genug zu essen. Meinen Kindern geht es gut. Alles ist gut. Trotzdem kann ich nicht aufhören, mir über die größeren Zusammenhänge Sorgen zu machen. Das machen Schriftsteller nun mal. Aber ich habe das Buch ja auch nicht so geschrieben, dass alle dabei heulen müssen. Es gibt etwas Hoffnung am Ende des Romans.
There is some hopefulness at the end of the novel.
Yes, that's true, but how you depict the people in the book isn't.
Das stimmt, aber so wie du die Leute in dem Roman darstellst, jeder kann sich da hineinversetzen, weil wir alle doch irgendwie zwischen den Stühlen sitzen. Wir wollen gern unser Leben so wie jetzt weiterleben und wir wissen, dass wir was ändern müssen. Und dass das, was wir so im Kleinen tun können, nicht die große Veränderung bringt, die wir eigentlich brauchen. Liegt darin nicht auch schon eine gewisse Tragik, auch wenn das bei einem komischen Roman wie diesem vielleicht nicht das richtige Wort ist?
So is that something which is tragic maybe about these? I mean, tragic isn't a good word for your book because it's also so very funny. But do you see where I'm getting at?
Yes, I mean, tell it to the people in Ukraine.
Ja, sag das den Menschen in der Ukraine oder in Syrien. Wir sind 8 Milliarden, jeder will essen. Wir haben alle dasselbe Bedürfnis nach Sicherheit und einem Ort, wo wir leben können. Das wird mehr und mehr zu einem unlösbaren Problem, weil wir immer weniger Ressourcen haben. Wir zerstören die Ozeane, wir töten die Insekten. Wovon werden wir uns ernähren? Ich sehe das schwarz. Mir persönlich ist nichts Schlimmes passiert, aber 23 meiner Nachbarn sind über Nacht durch eine meteorologische Situation hier umgekommen. Dieses Feuer könnte jederzeit wiederkommen. Es hat ja alles zerstört.
23 of my neighbors were killed in the middle of the night because of meteorological circumstances. At any moment, the fire could come. The fires have burned everything here.
Blue Skies is also about the two things.
Blue Skies handelt ja von zwei Katastrophen, Flut und Feuer. Du warst von beidem betroffen. Was ist für dich das Schlimmste?
What is the most scary thing for you, because you suffered from both of that, right? Yourself.
Give me anything but fire.
Alles ist besser als Feuer. Ich sollte für die, die das Buch nicht gelesen haben, vielleicht noch dazu sagen, es spielt an zwei Orten, an der Küste in Kalifornien und der Küste Floridas. Und es ist so ironisch, dass wir hier unter Wassermangel leiden. Wir haben eine Dürre und meine Freunde in Florida haben mit dem steigenden Meeresspiegel zu tun, wegen der Erderwärmung und der Hurricanes. Und im Buch fasse ich das beides in einer Familie zusammen. Normale Menschen, die mit extremen Zuständen zu kämpfen haben. Es ist ja schon so schwer genug zu leben, einfach zur Arbeit zu gehen und dabei ein halbwegs guter Mensch zu sein. Oder meinetwegen auch ein schlechter Mensch, was auch immer. Aber jetzt kommt eben noch diese Extraschicht dazu, die sich auf alles legt. Jeden Moment kann ein Hurricane aus dem Meer kommen und dein Haus brennt ab.
But now we have this extra layer on top of it all, and that is, at any moment, the hurricane can sweep out the sea, or your house can flood, or it could burn down out here.
What do you think about climate activism?
Was denkst du über Klimaaktivismus? Der wird ja von vielen Menschen auch kritisiert. Manchen gefällt es einfach nicht, was diese jungen Leute da sagen. Andere, auch Linke oder Liberale, sagen, ihr habt schon recht, aber das ist die falsche Art zu kommunizieren. Was meinst du?
Es bringt Aufmerksamkeit für das Problem, so ähnlich wie bei den Leuten im Iran, die sich selbst in Brand gesetzt haben. Das ist schrecklich und es kommt in den Nachrichten. In Ein Freund der Erde schreibe ich über Ökoterrorismus, Leute, die durch Sabotage die Rodung des Waldes verhindern wollen. Ich tue meinen Teil dazu, indem ich darüber nachdenke und es dramatisiere. Ich habe mich noch nicht an Rodungsmaschinen festgekettet, um zu verhindern, dass der Wald zerstört wird. Was kann jeder Einzelne von uns tun? Ich hier in unserem trockenen Klima versuche, was gegen die Wasserverschwendung zu tun. In unserem Spülbecken steht ein Eimer. Jedes Mal, wenn ich was abspüle, dann kommt das Wasser hinterher raus für die Pflanzen. Das ist nur eine sehr kleine Sache, aber ich muss es einfach machen.
It's a small thing, but I can't help doing it.
All right, now I have a little, at this point of the podcast, I have always a little questionnaire.
An dieser Stelle des Podcasts kommt immer ein kleiner Fragebogen. Kurze Fragen, spontane Antworten. Dein Haus brennt. Du darfst drei Dinge mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit?
You are allowed to take, and one of them is a book. What do you take with you?
This is going to be a bad answer. The Kindle.
Das wird jetzt eine blöde Antwort. Ich nehme den Kindle. Ich habe da über 1000 Bücher drauf und er ist so klein. Bei meiner Bibliothek wäre das schwierig. Ich habe alle Bücher hier, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Und viele lese ich ein zweites Mal. Ich gehe an mein Regal und lese irgendein altes Buch nochmal.
Du kannst eine fiktionale Figur sein. Welche wäre das?
Moby Dick. Dann könnte ich alle fertig machen, die mich gequält haben, und Kapitän Ahab ein Bein abreißen.
Du kannst mit einem Autor oder einer Autorin vergangener Jahrhunderte sprechen. Mit wem würdest du reden und worüber?
Vermutlich Oscar Wilde. Darüber, wie man Laudanum richtig dosiert, um so high wie möglich zu werden.
So you could get as high high as possible.
What's your favorite?
Hast du einen Lieblingsleseort?
Deep in the woods.
Tief im Wald oder an einem verlassenen Strand. Keine Leute weit und breit.
Nobody around.
And have you ever finished?
Hast du schon mal an einem unbequemen Ort ein Buch trotzdem zu Ende gelesen, weil es so spannend war?
Da muss ich überlegen. Naja, bald muss ich mich wieder in diese dröhnende Aluminium-Todesmaschine namens Flugzeug setzen. Ich habe schon einige Bücher viele Meilen über der Erde in einem engen Sitz gequetscht gelesen und mich miserabel gefühlt. Aber das Buch macht mir dann trotzdem Spaß.
Wie ist dein Bücherregal sortiert?
Streng alphabetisch. Ich bin ein Ordnungsfanatiker. Ich habe ein kleines, gesondertes Regal nur mit Naturbüchern. Aber sonst sind alle Bücher, Fiktion und Sachbücher in großen Regalen im ganzen Wohnbereich.
Do you think you have to finish?
Muss man ein Buch, das man angefangen hat, auch zu Ende lesen?
Do you owe that to the book or do you often stop when you don't like it?
Bis vor kurzem habe ich alles zu Ende gelesen. Jetzt bin ich da wählerischer. Wenn ich nach 50 Seiten nicht kriege, was ich will, höre ich auch schon mal auf. Außerdem lese ich immer mehrere Bücher gleichzeitig. Aber ich schreibe niemals an mehreren Büchern zur selben Zeit.
Do you use
Eselsohren oder Lesezeichen?
Ich liebe Lesezeichen. Ich habe von manchen Büchern auch besondere Ausgaben in Leder gebunden und mit einem Lesebändchen. Ich liebe altmodische Bücher.
E-Book oder gebundenes Buch?
Ich mag lieber gebundene Bücher. Und der zweitliebste Ort für mich zum Lesen ist vor dem Kamin, mit dem Hund vor mir auf dem Teppich und der Katze auf meinem Schoß. Das Feuer knistert und dazu läuft Musik.
Wenn du dich entscheiden müsstest, ab jetzt nur noch eine Sache dein ganzes Leben lang, schreiben oder lesen?
Schreiben, ganz klar. Wenn ich nicht schreibe, fühle ich mich nicht gut. Es ist meine Art, die Welt zu interpretieren. Und ich muss einfach jeden Tag in diesen unbewussten Zustand des Schreibens kommen. Wenn man liest, erreicht man den vielleicht auch manchmal. Aber beim Schreiben ist es eher, als wäre man Gott. Ich glaube, es gibt so etwas wie ein universelles Unterbewusstsein. Ich weiß nicht, woher es kommt. Und beim Schreiben kommt man ganz tief dort rein. Es ist wie Magie. Das rationale Gehirn zieht sich zurück und du bist in einer Art unterbewusstem Traum. Das ist sehr wertvoll.
Nochmal, wenn du dich entscheiden müsstest, eine Sache ab jetzt nur noch lesen oder Musik, was nimmst du?
Musik, hundertprozentig, gar keine Frage. Es gibt keine größere, keine direktere Kunst als Musik. Musik machen war immer die größte Freude für mich. Ich habe mich auch an der Musikschule beworben, habe aber die Aufnahmeprüfung versemmelt. Ich habe Tenorsaxophon gespielt. Ich war ziemlich gut, aber ich hatte wenig Gefühl für das, was sie da von einem wollten, nämlich klassische Musik. Später habe ich dann Rock'n'Roll entdeckt, habe auch in einer Band gesungen. Das war toll. Aber ich war da schon so sehr damit beschäftigt, Geschichten zu schreiben, dass daraus nie was Ernsthaftes wurde. Nur ein paar Gigs hier und da. Aber das war aufregend, denn es war das einzige Mal, dass ich mit jemandem an etwas zusammengearbeitet habe.
Okay, was ist das nächste Buch auf deiner Liste?
Ich nehme ein Buch von Dennis Johnson. Er ist der begabteste Schriftsteller unserer Zeit. Auf jeden Fall der, der am lyrischsten, schönsten und originellsten schreibt. Ich nehme seinen Roman Fiscadoro. Es geht um den Aufbau einer Kultur. Der Roman spielt in einer apokalyptischen Zukunft nach einer nuklearen Katastrophe. Ein paar Generationen danach leben noch ein paar Leute in den Florida Keys. Das Buch ist sehr vergnüglich und provokant. Es zeigt, was eine Kultur überhaupt ist, wie sie weitergegeben wird durch die Generation. Das Buch ist sehr überraschend und herzzerreißend.
What a culture is. How it's received. How we give culture down through the generation. And it's surprising, beautiful, heartbreaking.
When you read a book like this,
wenn du ein Buch wie dieses liest, hast du dann das Gefühl, hier kann ich was lernen, mir was abgucken? Oder ist es einfach nur Lektüre, weil du deine eigene Stimme ja schon gefunden hast?
Because I have already found my own voice.
Of course, anything that's great.
Klar, Musik, Filme, Bücher, alles was großartig ist, stimuliert dich. Und du lernst davon. Allerdings, wenn ich selbst gerade einen Roman schreibe, lese ich nie andere Romane, weil ich befürchte, dass mich der Stil oder die Stimmung beeinflussen. Wenn ich Short Stories schreibe oder gerade für ein Buch recherchiere, dann kann ich lesen, was ich
will.
Hast du einen besonderen Tagesablauf, wenn du an einem Buch schreibst?
Ich stehe früh auf, so um 6 Uhr, gehe mit dem Hund raus, mache das Haus sauber, weil Frau Beuel Langschläferin ist. Dann lese ich die Zeitung und versuche, mich nicht umzubringen, weil so viel Deprimierendes drin steht. Dann setze ich mich an den Schreibtisch, wärme mich auf, indem ich Tweets und E-Mails durchschaue, und dann gehe ich an das, was ich am Tag vorher geschrieben habe. Gehe es noch einmal durch, spiele ein bisschen damit rum, bis ich in den unbewussten Zustand komme, in dem ich nicht weiß, wo ich bin oder dass ich gerade arbeite. Und nachmittags, so um 2:30, gehe ich immer nach draußen. Dann mache ich Gartenarbeit, was mir viel Spaß macht. Gehe in die Berge oder zum Ozean. Ich schwimme oder fahre Kajak oder lege mich einfach mit einem Buch an den Strand. Dann gehe ich nach Hause, mache Abendessen, lese oder gucke einen Film. Alles sehr ruhig und gewöhnlich.
Or just take a book to the beach and lie there and read for a bit. And then I come home and make dinner and read a book, watch a movie, I'll be whatever. And very calm, very usual.
And is it important? Ist es wichtig für dich, so eine Routine zu haben?
It is, because everything is devoted to my work. Also, by the way, I should say, Christian, sleep is important. Now, my wife is a poor sleeper.
Ja, weil sich alles um meine Arbeit dreht. Außerdem ist Schlaf für mich sehr wichtig. Meine Frau schläft sehr schlecht, sie schnarcht, sie wacht mitten in der Nacht auf, liest ein Buch und so weiter. Ich nicht. Ich lege mich um 11:30 hin, schlafe sofort ein und bis zum nächsten Tag durch. Und das liegt daran, dass ich ein reines Gewissen habe. Ich habe das vor kurzem zu meinem Arzt gesagt. Und er meinte, entweder ist es das, oder sie haben einfach keine Skrupel.
I said this to my doctor once, and he then immediately said, either that or you have no scruples.
Have you ever been?
Hast du schon mal so richtig festgesteckt?
Many, many times, of course.
Sehr, sehr oft. Aber dann habe ich versucht, mich durchzuarbeiten. Und bisher hat es immer geklappt. Was sicher auch damit zu tun hat, dass ich nie an mehreren Projekten gleichzeitig arbeite. Immer nur an einem, bis es fertig ist.
Wie ziehst du dich da durch?
Ich habe eine Magnum auf dem Schreibtisch liegen. Die erinnert mich an meine eigene Sterblichkeit. Das ist ein großer Ansporn für die Kreativität. Okay, das war ein Witz. Ich habe einfach das starke Verlangen zu erzählen. Ich bin kein Intellektueller. Ich schreibe keine Essays, halte keine Reden. Ich schreibe, weil es ein magischer Prozess ist. Ich weiß nie, was am Ende rauskommt. Aber wenn ich auf der letzten Seite angekommen bin, ist es ein großer Rausch der Freude. Der Rausch, etwas geschafft zu haben. Es ist auch eine Art Sucht. Denn wenn du fertig bist, was kommt als nächstes? Also mache ich es wieder und wieder und wieder.
It's a kind of addiction too, because once you're finished, what's next? You have to do it again, again and again.
And the next book on your list.
Was ist das nächste Buch auf deiner Liste?
Ich habe in letzter Zeit, wie gesagt, einige Bücher wieder gelesen, um Anregungen zu kriegen für meinen nächsten Roman. Und eines ist »Was vom Tage übrig blieb« von Kazuo Ishiguro. Eines der größten Bücher aller Zeiten. Eine Komödie von ungeheurem Charme, die gleichzeitig zutiefst bewegend und tragisch ist. Vor allem durch die Hauptfigur, der Butler Mr. Stevens. Er ist ein Mann, der gelernt hat, seine Gefühle immer zu unterdrücken. Und es gibt diese wundervolle Szene, als sein Vater stirbt. Aber er muss seine Pflicht auf der Arbeit erfüllen. Und eine andere Figur sagt, Mr. Stevens, warum sind Sie so nass im Gesicht? Weinen Sie? Und das tut er. Aber er verneint es, weil er gewohnt ist, seine Gefühle zu unterdrücken.
Mr. Stevens, what is that wetness on your face? Are you crying? He is, but he denies it because he's been trained to control his emotions.
And when you reread,
wenn du Bücher wieder liest, passiert dir dann auch manchmal sowas wie mir neulich? Jemand hatte mir einen Roman empfohlen, ich habe ihn gekauft, angefangen zu lesen und plötzlich gemerkt, das Buch hast du vor 5 Jahren schon mal gelesen, aber komplett vergessen, was drin steht.
Forgotten what was in the book. Does it happen to you?
Well, Christian, first of all, you shouldn't take so many drugs.
Also, Christian, erstmal, du solltest nicht so viele Drogen nehmen. Nein, so ist mir das noch nicht passiert. Aber was so toll ist am Wiederlesen, es versetzt dich mental wieder in die Situation, in der du warst, als du es zuerst gelesen hast. Und gleichzeitig siehst du plötzlich Dinge darin, die du nicht sehen konntest, als du jünger warst.
Okay,
unsere Zeit ist gleich um. Was ist das fünfte und letzte Buch auf deiner Liste?
So, which would that be?
Ich nehme David Cuomas Der Gesang des Dodo. Ein Sachbuch über die Biogeografie auf Inseln und über Evolution. Es hat mich sehr stark inspiriert. Was ich an Cuoma mag, ist, dass er ein populärer Autor ist, sehr leicht lesbar. Und gleichzeitig lernt man was über Wissenschaft, zum Beispiel über den Komodo-Varan. Diese Riesenechse auf den Komodo-Inseln. Er erzählt zum Beispiel, was mit einem kleinen Jungen passiert war, dem er in den Hintern geschnappt hat. Das ist erschreckend, aber gut zu lesen. Und das verbindet er mit seinem Hauptthema der Evolution. Wie wurde aus diesem Tier so ein Gigant, während hier auf den Inseln aus dem Fuchs ein Zwerg geworden ist? Es hat eben was mit der Beziehung zum Ort zu tun, an dem die Tiere leben. Das ist unendlich faszinierend. Er ist ein großartiger Autor.
This is endlessly fascinating, and also he's such a great writer.
And what do as a am Schluss, wie immer in diesem Podcast, die Frage: Was bedeuten dir Bücher im Allgemeinen?
Books mean to you in general.
They mean an opening up of experience and a communion that is religious.
Sie eröffnen eine Erfahrung und ein Gefühl der Gemeinschaft mit dem Geist und der Seele anderer Menschen. Das ist fast religiös. Ich bin im traditionellen Sinn total areligiös, aber Bücher bringen dir die Erfahrung. Es gibt so etwas wie ein universelles Bewusstsein und wir sind alle Teil davon. Und Bücher bringen uns dahin, über die großen Fragen nachzudenken. Wer sind wir? Warum sind wir? Was bedeutet das alles? Warum müssen wir sterben? Warum haben wir noch kein Leben auf anderen Planeten gefunden? All diese Fragen des menschlichen Lebens. Kunst ist unsere Art, damit zurechtzukommen.
What is the meaning of this? Why must we die? Why do we not life on other planets yet? All of these questions of human life, art is our way of dealing with it all.
Tom Boyle, thank you very much for coming to the podcast.
Thank you so much. Thank you so much.
Das war das Lesen der anderen heute mit dem Schriftsteller T.C. Boyle und das war auch vorerst die letzte Ausgabe dieses Podcasts. Wenn ihr mögt, abonniert den Feed erstmal trotzdem weiter. Vielleicht wird es hier und da nochmal die eine oder andere Folge geben. Das kann ich im Moment noch nicht so genau sagen. Im Moment arbeite ich an einem anderen Projekt, von dem werdet ihr dann voraussichtlich nächstes Jahr hören. Da geht es auch um Interviews, aber die finden nicht drinnen statt und mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Ich danke an dieser Stelle vor allem ganz, ganz herzlich meinen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady, die das alles hier mit ermöglicht haben. Und natürlich auch allen anderen fürs Zuhören bei Das Lesen der Anderen. Ich bin Christian Möller. Wir hören uns bestimmt bald wieder irgendwo im Internet. Macht's gut. Tschüss.